das ist nicht so ungewöhnlich, dass Leute, die von einer Sache keine Ahnung haben, Bestseller schreiben. Da können Sie sich an den Banker Sarrazin erinnern, der auf einmal irgendetwas über Intelligenz schreibt. Und so war das halt auch, wenn ein Nerv der Zeit getroffen wird, dann spielte die Vorbildung und die Ausbildung der entsprechenden Person keine Rolle. Und Johanna Haarer hat den Nerv ihrer Zeit getroffen, da es um die Kleinkinderziehung geht, die ja in Institutionen, damals noch gar nicht, heute auch selten, in den ersten zwei Lebensjahren geregelt wird.
Ich kann mir vorstellen, dass diese Erziehungsmethoden nach Johanna Haarer damals keine neuen Ansichten waren. Wie kann man denn Ihr Buch in die damalige Pädagogik einordnen?
Also die bisherigen Erziehungsmethoden, die ein wenig rassistisch dann schwarze Pädagogik genannt wurden, wo wir auch eine Zusammenstellung fürchterlicher Passagen aus religiösen Büchern und Erziehungsratgebern früherer Zeiten haben, hatten alle nicht den Anspruch, wissenschaftlich vorzugehen. Und nun diese Ärztin mit der Autorität einer Medizinerin, und das war ja auch bei den rassistischen Theorien der Nazis so, dass sie sich auf Naturwissenschaften berufen haben, die hat nun mit ihrer Autorität geschickt bestimmte Halbwahrheiten verkündet, die natürlich Vorläufer hatten, aber jetzt im Rahmen dieser totalen Anpassung an diesen NS-Staat eine völlig neue Wirkungskraft hatten, weil es Teil dann des NS-Staates war, dass man sein Baby, sein Kleinkind so erzieht, wie es dort vorgesehen war. Sie hatte ja allein 500.000 Bücher bis 1943 verkauft und so ein Buch ging ja von Hand zu Hand. 552.000 Bücher sehe ich gerade. Und von daher gehe ich davon aus, dass diese Schlagkraft durchaus mit dem NS-Staat insgesamt zusammenhängt. Es gab früher bestimmt keine erziehungswissenschaftlichen Bücher, die 500.000 Auflage erhalten haben. Das spielt einfach auch eine große Rolle.
Wie sah denn diese Erziehung nach Johanna Haarers Ansichten aus?
Der erste Punkt war, dass man die Mutter unheimlich hoch gelobt hat. Nicht? Das macht man auch mit den Frauen in der Nazizeit. Selbst die Arbeiter wurden gelobt. Alle, die minderwertig bisher behandelt wurden, wurden von den Nazis hochgelobt. Die Mutter hat es in der Hand, dass das deutsche Volk und die deutsche Rasse sich weiterentwickelt. Wir haben viel zu wenig Kinder und die sind oft gar nicht gesund und vor allen Dingen nicht rassig, sauber. Das ist der erste Punkt. Das Erziehungsziel war, die Autorität dieser Mutter vor sich selbst zu erhöhen, dass sie sich selbst ganz toll findet, weil sie eben eine Deutsche ist und weil sie eine Arische ist und rassenrein. Und darauf aufbauend hat man dann die drei Grundprinzipien dieses Haarer-Buches entwickelt. Das erste Grundprinzip war natürlich, bei dem Kleinkind darauf zu achten, dass es nicht verzärtelt wird. Diese Kälte, von der Adorno spricht, die typisch für die Nazizeit, aber auch für kapitalistische Gesellschaft überhaupt ist, die sollte man diesem Kind angedeihen lassen. Wenn es schreit, wird heute jeder genau hinhören, schreit das Baby aus Angst, aus Hunger oder nervt es einfach nur ein bisschen, weil es spielen will oder was weiß ich. Hier wird generell gesagt, in die Ecke stellen. Ich darf wörtlich vorlesen. Das Kind wird nach Möglichkeit an einen stillen Ort abgeschoben, wo es alleine bleibt. Das heißt, man geht davon aus, dass das Kind schreien gelassen werden muss, dass man nichts ihm hingibt, um seinen Willen zu brechen. Das ist also der erste wichtigste Punkt beim Kleinkind, durch Brutalität und Kälte den Willen brechen. Darauf beruht zweitens, wenn ich das noch weiter ausführen darf, ist wichtig, dass dann in dem nächsten Spieleralter eben dieses bedingungslose Gehorsam eingeübt wird. Niemals dulden wir, dass das Kind an unserer Anordnung herumdeutet und mäkelt oder dass es mault und widerspricht. Also diese militaristisch-preußische Erziehung wird jetzt sozusagen im medizinischen Duktus vorgebracht mit der Autorität einer Ärztin und gesagt, das ist das Entscheidende, damit das Kind sich gut entwickeln kann, damit es gehorsam lernt. Und der dritte wichtigste Punkt vielleicht ist, dass man auf jeden Fall diesen Kindern beibringen muss, dass sie sich unterzuordnen haben. Das hängt natürlich mit diesem Gehorsam zusammen. Aber das ist ja noch tiefer geht psychologisch so, dass man jetzt denken kann, sie muss sich nur der Mutter unterordnen oder dem Vater. Aber es wird ja eine für die Gesellschaft wichtige Konditionierung insgesamt betrieben, dass die Leute wirklich gelernt haben, A, sich unterzuordnen, zu gehorchen und dann den Genuss zu haben, zwischendurch auch andere Leute befehlen zu können. Das war ja einer der wichtigsten Mechanismen der Nazis, dass jeder kleine HJ-Führer dann andere schikanieren durfte und vorher wurde er vielleicht selber und nachher wurde er selber schikaniert. Also diese Mischung aus Sadismus und Masochismus, das war angelegt in dieser autoritären Struktur, über die eben nicht nur Freud, sondern dann vor allen Dingen Adorno und die kritische Theorie so ausführlich gearbeitet haben. Das Buch hier ist eine Art Vorlage, um zu verstehen, was Autorität mit kleinen Kindern macht, die noch nicht die Möglichkeit haben, sich wirklich zu wehren.
Hara empfiehlt ja in ihrem Buch unter anderem, wie schon erwähnt, zum Beispiel wenig Körperkontakt oder auch Ignorieren des Kindes, wenn es zu viel weint, damit es nicht verhätschelt wird. Ich kann mir da jetzt vorstellen, dass das ziemlich negative Auswirkungen haben kann, auch auf die kognitiven Fähigkeiten von so einem Kind. Ist das so?
Das wird im Einzelfall sicherlich eine Wirkung haben. Ich habe natürlich, wir wissen das von autistischen Kindern, dass es auch Anlagen gibt, die nicht mit dem Erziehungsstil zusammenhängen. Aber im Großen und Ganzen ist es natürlich so, dass die systematische Einübung von Verhaltensweisen, die emotional kalt sind, auch nicht dazu führen, dass das Gedächtnis geschult wird. Wenn Sie etwas gerne machen, dann behalten Sie es. Andererseits, wenn Sie etwas Schmerzvolles erleben, behalten Sie es auch. Also ich bin da nicht so ganz sicher, dass alle Nazis doof sind, weil sie so erzogen wurden. Wir haben es leider auch manchmal mit Menschen zu tun, die in sehr subtiler Weise, ich möchte nicht das Wort Klugheit benutzen, sehr bösartig intelligent sein können, obwohl sie Nazis sind. Denken Sie an Goebbels.
Und die kognitiven Fähigkeiten mal beiseite. Was kann diese Art von Erziehung denn für Auswirkungen haben auf die Beziehung von Eltern und Kind, aber vielleicht auch auf die Persönlichkeitsentwicklung von so einem Kind später?
Naja, diese Hassliebe gegenüber dem Vater oder auch der Mutter, der das Kind tyrannisiert, obwohl es eigentlich gern hat und lieben will, ist natürlich eine Verkrüppelung der Seele, wenn man das so sagen darf, eine Verletzung der emotionalen Fähigkeiten, sich in andere hineinzudenken. Das alles wird ja dadurch abgetötet. Und diese Unfähigkeit, sich in andere hineinzudenken, gehört natürlich zu den wichtigsten Eigenschaften von Nazis, die ja lernen müssen, ohne Skrupel zu lügen und ohne Skrupel zu morden. Das sind zwei wichtige Merkmale. Und da spielt diese emotionale Distanz der Eltern zu dem Kind natürlich eine sehr, sehr große Rolle. Und das ist ja auch nicht nur in der NS-Zeit, sondern im Militarismus überhaupt davor einer der wichtigsten Merkmale dieser Soldateska gewesen, dass sie ohne jedes Skrupel eben Misshandlungen, Verbrechen und Morde begehen.
Jetzt mal, wenn wir auf die Nachkriegszeit gucken, selbst in der Nachkriegszeit haben ja Leute jetzt nicht aufgehört, das Buch zu kaufen. Also bis 87 wurde es sogar fast nochmal doppelt so viel verkauft, beziehungsweise nochmal genauso viel verkauft wie davor. Wie kann es denn sein, dass das in der Nachkriegszeit dann trotzdem noch so populär war?
Das ist das Dilemma der gesamten Nachkriegsentwicklung, dass auf allen Gebieten es so weiterging. Da baut man Volkswagen, hat dann bis heute noch die Volkswagen, das war eine Nazi-Idee. Dann hat man dieses Buch, was eben bis in die 80er Jahre nochmal eine Millionenauflage hatte, vorher eine halbe Million. Die Mentalität der Menschen war nicht so, dass sie tiefgehend mit der NS-Zeit gebrochen haben, sondern sie fanden es echt ganz, ganz gemein, dass der Krieg verloren wurde und haben sich deswegen, weil der Stärkere ja angeblich immer siegt, von Hitler abgewandt, aber nicht von den Bestandteilen seiner Ideologie. Und dass diese Ratgeber weiter befolgt und weiter grundlegend waren, hat sich erst in den 60er, 70er Jahren durch Aufklärung und einige kleinere Ratgeber, die dann auch aus England, Amerika kamen, ein wenig geändert, aber der Erziehungsstil in den 50er und 60er Jahren war noch wesentlich von diesen Ratschlägen geprägt. Das ist doch eigentlich ganz logisch, weil es eben keinen Bruch mit der Nazi-Ideologie 45 gegeben hat.
Und wenn wir auf die heutige Zeit schauen, also man hört ja heute zum Beispiel noch so Sätze wie, das Kind muss sich erstmal ausheulen und man darf Kinder nicht so verhätscheln, sonst werden sie nicht selbstständig. Also inwiefern kann man denn solche Erziehungspraktiken, mit denen Johanna Hara so geworben hat, ja heute in den heutigen Erziehungspraktiken noch wieder erkennen?
Na, wäre ich also ein bisschen optimistisch bei all dem, was so fürchterliches vor sich geht. Zumindest was die Studierenden angeht, die sich mit diesen Fragen beschäftigen, die also Erziehungswissenschaften studieren, sehen mit Abscheu diese Passagen von Johanna Hara. Und ich... Vielleicht bin ich zu optimistisch, gehe doch davon aus, dass ein ziemlicher Wandel stattgefunden hat, dass heute 20, 22, 30-jährige Eltern auf keinen Fall diesen Ratschlag ihrer Omas noch weiter oder Uromas noch weiter berücksichtigen. Es müsste wirklich auch den Leuten so beigebracht werden, dass sie sich so widerlich verhalten, Normalerweise ist in jeder Kultur der Welt es klar, wenn das Kind schreit, hört man genau hin und guckt, dass es ihm gut geht. Ja, das ist eine ganz einfache, eigentlich eine ganz einfache Sache, die man abtrainieren musste. Und erlauben Sie mir den Optimismus, dass in dieser Frage heute doch eine gewisse Veränderung zum Positiven stattgefunden hat, aus dem, was ich beobachten kann. Ein solches Buch dürfte sich nicht mehr durchsetzen. Es gab vor 10 Jahren, erkennen Sie Herrn Büeb, der härteste Lehrer Deutschlands, war auf der Bildzeitung 6-7 Mal auf Seite 1, der das Lob der Disziplin gesungen hat. Das war mal so eine Hype, aber das ist dann auch wieder verklungen. Möglicherweise ändern sich die Dinge wieder ins Negative.
Wir haben jetzt ziemlich viel über falsche Erziehungskonzepte geredet. Welche alternativen Erziehungskonzepte gibt es denn heutzutage? Und inwiefern sind sie diese denn vielleicht besser für ein Kind?
Also wenn wir über Erziehung reden, ist der Begriff eigentlich ja schon für Jugendliche und Erwachsene gar nicht mehr geeignet, denn sie wollen sicherlich auch nicht mehr erzogen werden, nicht? Mhm. Dann kommt immer und sagt, ich will sie erziehen, also können mich mal. Also Erziehung hat was damit zu tun, dass jemand noch nicht mündig ist. Also wenn Sie ein Kleinkind festhalten, damit es nicht über die Straße rennt und ihm das beibringen, kann es das schon Stück für Stück verstehen und es ist dann Bildung. Es wird gebildet. Aber bestimmte Dinge in bestimmten Altern, da greift schon auch dieser Begriff Erziehung im Sinne von Verbot. Und die Kunst ist eben altersgemäß, und da gibt es natürlich Schwankungen, mit den Kindern die Argumentation einzuüben, die Gründe, dass sie warum fragen dürfen, dass es Regeln gibt. Und die Regeln haben aber gut begründete Ausnahmen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, der zur Diskussion anreizt. Wenn es ein 100%iges Verbot gibt, dann brauchen wir ja nicht diskutieren. Und in der Wirklichkeit ist es immer so, dass es eben das Kernproblem der Pädagogik ist, gut begründete Ausnahmen auszuhandeln, um die Konflikte zu einem Bildungs- und zu einem Persönlichkeitsprozess werden zu lassen, dass man immer mehr seine eigenen Fähigkeiten und Kräfte spürt und entwickeln kann. Und das ist eigentlich ein am demokratischen Lebensformen orientierter Erziehungsstil, der warum, na klar, weil es immer schon so war, oder du tust die Füße unter meinen Tisch, also machst du, was ich will, natürlich völlig widerspricht. Und ich denke, dass wenn Entscheidungen getroffen werden von Eltern oder je nachdem Gruppe oder wie auch immer, dass sie auch, wenn sie im Moment nicht verstanden werden, so begründet werden müssen, dass man sie vielleicht 1-2 Jahre später wirklich verstehen und auch dann nachträglich erklären kann. Also ich denke, der Ältere ist rechenschaftspflichtig über das, was er macht. Und wenn es tatsächlich so ist, dass ein 5-Jähriger bestimmte Sachen nicht versteht, muss es so erklärt und festgehalten werden, dass er es dann halt mit 7 versteht und nachvollziehen kann, dass es keine Bösartigkeit war.